Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Episode 4, The Starfish and the Spirit.
In dieser 8. Staffel reden wir über Bücher, so wie wir es auch schon in der Staffel 5 gemacht haben. Über Bücher, die uns inspirieren zum Thema Gemeindebau. Heute reden wir über The Starfish and the Spirit von Lance Ford, Rob Wenger und Alan Hirsch. Lukas, du hast das Buch vorgeschlagen. Erzähl mal, was findest du besonders spannend an diesem Buch?
Ja, also heute gibt es ein dickes Brett, wo wir ein bisschen reinbohren wollen. Ein Buch aus einer ganz anderen Welt. Ein amerikanisches Buch, wo ja, das haben wir ja schon gesagt, aus einer ganz anderen kirchlichen Welt sind, wo es keine Landeskirche gibt, sondern wo die Kirche schon komplett getrennt ist und nur Freikirche gibt. Aber es ist auch ein Buch aus einer Kirchenwelt, wo nicht so die klassische amerikanische Grosskirche anspricht, sondern wo die Grundprämisse ist, je kleiner, desto besser eigentlich. Also sehr ein spannendes Buch mit vielen tollen Gedanken. Wolltest du mal, Anna, erzählen, so ein bisschen das Grundbild von dem?
Ja, also es tönt ja sehr nach Biologie, der Starfish. es geht um so ein Bild von der Spinne und vom Seestern, wo sie miteinander vergleichen. Es sind ja beides Tiere, die einen zentralen Körper haben und dann Beine haben, die rausgehen. Und es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen diesen zwei. Wenn man bei der Spinne den Kopf wegnimmt, dann ist sie tot. Wenn man beim Seestern den aufteilt und die Gliedmasse trennt vom Kopf, dann wächst wieder ein neuer Seestern daraus. Also dann gibt es zwei Seesterne. Das heisst, jede Zelle vom Seestern hat alles, was sie braucht, um selber zu leben und um sich weiterentwickeln. Und das ist das Bild, das sie als Grundprinzip nehmen dafür, wie Kirche eigentlich funktionieren sollte, dass sie nicht abhängig sein von dem Kopf, sondern dass mehr sollte, möglich sein an, an allen möglichen Rändern, dass eigentlich alle Einzelpersonen in der Kirche alles in sich tragen, um weitere so Mikrokirchen bilden.
Ja, genau. Und sie sagen quasi das, was man heute in der Kirche sieht, die aktuelle Führungsstruktur, die stammt aus der industriellen Revolution, wo man musste schauen, dass man Blechteile immer genau gleich reproduzieren kann, wo man Aufgaben verteilt, einteilt und dann so macht. Und sie sagen, das ist prägt von der Renaissance, die herausragende, charismatische Heldenfigur, die die Kirche leitet. Und beides lehnen sie ab. Sie plädieren für eine dezentrale Form von Kirche als Grundform. Sie plädieren für ein Netzwerk von Mikrokirchen. Also auf der einen Seite, und sie haben Mischformen, und da glaube ich sinnvoll, wenn wir kurz darauf eingehen. Auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, Anna, mit der Spinne zentralisiert, ein Kopf. Die Macht liegt bei einer Organisation unter einer Leitung, Pfarrer, Pflegerin, eine Kirchenpflege, und die Macht geht von oben nach unten. Und ganz am anderen Ende eben Seesternmodell, wo es gar keine zentrale Macht gibt, aber dazwischen gibt es zwei Hybridformen. Sie machen dann dort so ein Wortspiel, wo sie die Wörter Spider und Starfish zusammenbringen. Ich weiß nicht genau, wie wichtig das ist. Quasi das, was noch am nächsten bei der Spinne ist, der Spinnenfisch, wie sie es nennen, die, dort sagen sie, liegt die Macht immer noch im Kopf bei einer Person oder bei einer Kirchenpflege. Aber es gibt unterschiedliche Arme, die in die Gesellschaft reingehen, unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder Seniorenarbeit, wo eben in die Gesellschaft reingehen und auch beschränkte Autonomie haben, um ihre Arbeit zu machen. Für sie gehört auch das Konzept von der Multisite, wo wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, Multisite-Kirchen gehören hier an, wo zwar eine Kirche ist unter einer Leitung, aber an verschiedenen Orten, wo beschränkte Autonomie haben. Aber auch hier ist es so, wenn der Kopf ausfällt, dann ist alles vorbei, oder man muss sofort wieder einen neuen Kopf, etwas Neues zum Kopf machen, quasi.
Und dann haben sie auch noch das Seespinnenmodell. Also das ist eigentlich so ein bisschen das nächste Modell, das näher ist noch beim Seestern, aber noch nicht ganz, weil es hat dort auch eine zentrale Leitung. Aber die Leitung hat ganz klar den Auftrag, zum für die Ränder da sein. Also alles, was die Leitung macht, hat zum Ziel, dass die Unabhängigkeit von den Rändern, von den einzelnen Ähren gegeben ist, dass sie einfach die können unterstützen in ihrem Arbeiten und sein, aber dass die möglichst auch selbstständig sich können weiterentwickeln und dass die auch vor Ort oder in ihren Gruppen Leitungen haben, wo selbstständig dafür Entscheidungen treffen.
Ja, also die Leitung im Team und auch mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, wo sie vor Ort können Entscheidungen treffen. Und dann eben Seesternmodell am anderen Ende, wo es gar keine zentrale Macht mehr gibt. Eine Seesternkirche wäre dann ein Netzwerk von einzelnen Gemeinden, von Versammlungen, von Verantwortungsträgern, die sich selbstständig auch multiplizieren, manchmal zusammenkommen, aber dann grundsätzlich selbstständig arbeiten. Und Sie sagen, Sie unterscheiden sich dort von einer Denomination, wie wir als Landeskirche in Ihrer Diktion eine Denomination wären. Im Seesternmodell gibt es keine Ordination, also zentrale Stelle, die sagt, du darfst jetzt Pfarrerin oder Pfarrer sein. Es gibt keine zentrale Rechenschaftspflicht, keine zentrale Planungsstruktur. Und Sie sagen, so eine Seesternbewegung ist apostolisch. Sie argumentieren sehr viel und sehr lang mit der Bibel, speziell mit der Apostelgeschichte, mit der jungen Kirche. Also Seesternbewegung, wo apostolisch ist, wo sich um einen gemeinsamen Auftrag dreht und so aufgestellt ist, dass sie in neue Kontext hineinwirken kann. Also ein Netzwerk von Netzwerken, wo aus Familien, aus Interessensgruppen und kleinen Kirchen bestehen. Ich habe, weil ich das Buch so inspirierend gefunden habe, noch ein weiteres Buch gelesen, das sie empfohlen haben, nämlich das Buch von Brian Sanders, Underground Church. Das ist, die haben 10 Jahre oder so schon einmal geschafft, so nach dem Modell. Und in Tampa, in Florida. Und der Brian Sanders tut dann quasi ihre Erfahrungen und auch ihr Modell in diesem Buch erzählen. Also ist nicht ein reines Theoriebuch, wie das der Starfish and the Spirit ist, sondern einfach auch erfahrungsgesättigt quasi. Und sie sagen, also er sagt dann, seine Underground Church, die funktioniert so. Es hat zwar eine zentrale Organisation, wo aber dazu da ist, Mikrokirchen zu unterstützen. Und das Grosse, das Zentrale, das Organisierte dient dem Kleinen. Das ist die Umkehrung vom Ganzen. Das Grosse dient dem Kleinen, das Organisierte dient dem Fluiden. Also quasi nicht, wie man das aus amerikanischer Kirche oder aus Freikirche, aber zum Teil auch aus Landeskirche kennt, dass quasi die Hauskreise durch die Woche durch, die Predigt vom Pfarrer zentral vertiefen und diskutieren, sondern die zentrale Stelle ist dazu da, dass Kleine gut kann funktionieren. Das ist also das, was der Brian Sanders in Underground Church sagt.
Mhm. Und das ist ja schon alles sehr anders, als unsere institutionelle Kirche im Moment funktioniert. Also die Kirche nimmt sich wahr als Kraft in der Gesellschaft, die vor allem durch das funktioniert, dass man Leute anzieht zu sich, dass die dann in der Kirche etwas hören vom Evangelium, das irgendwo durch ihr Leben prägt und sie dann schon auch wieder irgendwo sich verteilen in ihrem Alltag, aber dass es die Sogkraft eigentlich ist, dass man Leute probiert zu sich anzuziehen. Und das ist ja dann ganz etwas anderes. Es ist eigentlich die Umkehrung von dem, dass man sagt, ihr solltet rausgehen und dort sein, wo ihr seid, und ihr werdet von uns unterstützt. Das ist für mich nämlich auch noch ein bisschen eine Frage gewesen, gerade als ich das gehört habe mit dem Seesternmodell als erstes. Wie wird denn das gewährleistet, dass die Leute trotzdem irgendwie theologisch geschult werden, wenn sie nicht mehr die Predigt hören können, aber dass sie da eigentlich ein sehr grosses Vertrauen drin haben, dass Leute, wenn man Leute in die Nachfolge ruft und sie zu Jünger macht, in dem Sinn, dass die dann auch fähig sind, um wieder andere Leute theologisch unterrichten, ohne dass sie jetzt ein 5-jähriges Studium brauchen, sondern die werden, ja, dazu befähigt und haben das Wissen und müssen natürlich auch unterstützt werden von der zentralen Leitung, aber sie können auch wieder andere zu Jünger machen.
Ja, ja. Und ihnen geht es letztlich darum, dass eine Bewegung entsteht, eine Bewegung von Mikrokirchen. Und für die Bewegung sagen sie auf der einen Seite, also es braucht 5 Sachen, es gehen immer so von 5 Themen aus. Wir können wirklich nur einen recht kleinen Teil von diesem Buch referieren. Es braucht 5 Sachen. Erstens Jünger, das hast du gerade gesagt, also ein starker Fokus darauf, dass Menschen in eine persönliche Nachfolge gebracht werden. Egal wo, nicht durch zentrale Evangelisation, sondern vor Ort mit den Leuten, die ich Kontakt habe, mit meinen Nachbarn oder auch mit meinem Thema. Wenn ich mich jetzt um Obdachlose kümmere, wenn ich mich um alleinerziehende Mütter kümmere oder was auch immer das es denn ist. Also die starke Betonung von dem, dass Menschen in die Nachfolge gerufen werden und sie sagen dann etwas ganz Lustiges, dass wenn das klingt, wenn jemand anderem den Glauben so lieb gemacht hat, dass er halt doch, ich glaube auch, dann wird die Person, die jemand anders in die Nachfolge gerufen hat, automatisch zu einem Leader. Sie hat ja gezeigt, dass sie andere anführen kann. Der dritte Punkt ist, es besteht das Netzwerk aus Häusern, viertens aus Dreischieben, aus Hubs und aus Netzwerk. Also vielleicht gehen wir doch einmal, machen wir das mit den Häusern und den Hubs, ist gut, Anna?
Mhm, ja. Genau, also das ist etwas, was sie auch stark aus der Apostelgeschichte rausnehmen, aus den frühen ersten Kirchen, wo sich die Leute in den Häusern getroffen haben. Und gleichzeitig hat es noch so die Hubs gegeben, also eigentlich die Synagogen, wo sich die Leute getroffen haben und wo dort auch gelehrt und predigt worden ist. Und im Tempel noch in Jerusalem.
Also in der Salomo-Halle, das ist ja interessant, wie das beschrieben wird, nämlich an einem Ort draussen, im Randbereich vom Tempel, wo sich die ersten Christen dann regelmäßig getroffen haben, bis sie es dann eben nicht mehr haben können.
Mhm. Genau. Und also es hat gleich noch, es ist jetzt nicht so, dass alles nur in Häusern stattgefunden hat, es hat gleich auch noch so ein bisschen den Moment gebraucht, wo alle zusammenkommen und man irgendwie sich gespürt als Bewegung. Aber es ist nicht nur von dem abhängig gewesen, weil gerade dann, wo sie sich nicht mehr können dort treffen, wo es verboten worden ist, dann haben sie sich trotzdem weiter können treffen in ihren Häusern. Und dann sind eben die Mikrokirchen besonders wichtig geworden.
Ja, und der Paulus, sagen die Autoren, das ist wirklich eindrücklich und auch überzeugend, der hat immer so geschaffen. In Ephesus dann zum Beispiel hat er eine Art Hub gemacht, in der Halle vom Tyrannus oder irgend so etwas, aber ich müsste jetzt nochmal nachschauen, peinlich. Auf jeden Fall, wo er war und die Leute geschult hat, aber das effektive Leben ist dann in diesen Mikrokirchen, in diesen Hauskirchen gewesen. Er tut auch zum Beispiel im Römerbrief, tut er ganz viel so Lieder von diesen Mikrokirchen grüssen im 16. Kapitel. Also so haben sie dann geschafft, Häuser und Dreischieben Hubs, wo dann auch so Visionsvermittlung, Schulung und so weiter stattfindet. Durch Brian Sanders sagt in Underground Church, er sei überzeugt, dass diese Art von Kirche Zukunft wird sein und von Netzwerk Zukunft wird sein und wird den Platz einnehmen von der Ortskirche, so wie wir sie bis jetzt kennen. Und später sagt er dann, das ist ein sehr steiler Satz, the church in its most potent form ist small. Die Kirche in ihrer stärksten und kräftigsten Form ist klein, nicht gross.
Ja, und das Interessante ist ja, dann stellt sich die ganze Milieufrage auch überhaupt nicht. Weil sobald du dich einfach in deinem Umfeld triffst und in dieser kleinen Gruppe unterwegs bist, mit den Leuten, die du eh schon kennst oder die in deinem Umfeld sind, dann bist du ja in deinem Milieu unterwegs und musst dich auch gar nicht fragen, wer ist jetzt meine Zielgruppe, sondern die Leute, die da sind, sind deine Zielgruppe und die, wo du eh schon mit ihnen unterwegs bist. So.
Ja, genau.
Ja, mich hat recht herausgefordert, der Punkt, wo sie sagen, also eigentlich ist es ja ein No-Brainer, aber dass wir Leute in die Nachfolge rufen. Ja. Und dass Nachfolger sollen entstehen, wo wieder neue Leute in die Nachfolge rufen. Also gerade so das Berufungsmoment ist für sie auch sehr wichtig. Einerseits, dass man eben dann in dieser Kirche den eigenen Charakter verändert wird, durchs Unterwegssein im Glauben und gleichzeitig auch einfach die Berufung ausgesprochen wird. Hey, du bist auch berufen, um in die Welt hineinwirken und wieder neue Leute zum Nachfolger machen. Und ich habe schon gemerkt, das ist jetzt nicht das, wie ich grundsätzlich unsere Reformierkirche erlebe und auch nicht unbedingt das, wie das bei uns läuft. Wir sind relativ zurückhaltend mit Leuten, die Nachfolge rufen, wenn man das jetzt so sagen will. Und auch ist bei uns jetzt nicht so klar, was das überhaupt heisst. Ja. Und ich glaube, gerade wenn du eben so willst arbeiten, in dem Seesternmodell von Leuten ausrüsten, dass sie nachher wieder können, andere in die Nachfolge rufen, muss das sehr klar und einfach formuliert sein, was denn das heisst. Und die Leute müssen irgendwie auch Tools zur Verfügung haben, zum sagen, okay, ah, so und so heisst das jetzt praktisch, den Glauben zu leben. Es muss irgendwie klar sein. Und wenn du Leute einfach kannst in die Predigt holen und ihnen dann jeden Sonntag ein bisschen etwas erzählen, dann nachher brauchst du das nicht so klar, weil dann gehört so jeden Sonntag wieder etwas. Aber wenn es darum geht, dass sie das nachher können weitergeben können, dann muss es relativ einfach sein.
Ja. Und die ganze Frage von Nachfolge, was das genau bedeutet, wie man auch Menschen lehrt, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein, dann widmet die Autoren den rechten Teil vom Buch hinten dran, wo wir nicht gross referieren können. Aber es gehören für sie drei Sachen zusammen, die, glaube ich, bei uns ein bisschen auseinanderfallen manchmal. Das eine ist tatsächlich einfach persönlicher Glaube, dass Menschen sich in die Nachfolge von Jesus Christus begeben. Das zweite ist, dass sie aufgebaut werden zu Verantwortungsträgern, wo sie sagen, die beiden Sachen müssen direkt zusammenhängen. Wenn du nur einfach Lieder aufbaust, ohne Glauben, dann führt das irgendjemand an. Und das Dritte, wo sie sagt, passiert automatisch, wenn jemand sich in die Nachfolge begibt und wenn der Heilige Geist in diesen Personen wirken, dann findet auch eine Charakterprägung statt. Also quasi Charakter mal Berufung gleich Auswirkung. Es passiert dann etwas, wenn Menschen in der Nachfolge sich von Gott prägen lassen. Wenn sie auch geschult werden und automatisch zu Leader werden, dann kann etwas quasi Grosses entstehen, wo die Leute dann auch sich engagieren. Und interessant finde ich auch, Brian Sanders argumentiert genau gleich an. Und er hat vor allem einen starken Fokus auf arme Menschen. Er sagt, das ist das, was uns Gott dazu berieft, arme Leute. Und gleichzeitig nicht nur Aktivismus, sondern Glauben.
Mhm. Ja, und ich glaube, eine grosse Herausforderung, die das Buch stellt an unsere Kirche, ist, dass man in Sachen Führung muss umdenken und in Sachen, wie verteilen wir eigentlich Macht, wer hat Entscheidungskompetenz bei uns und wer wird überhaupt mit einbezogen in Entscheidungen? Und da plädieren sie sehr stark dafür, dass man nicht einfach gut ausbildete Leute in eine Position stellt und die dann entscheidet, sondern es ist wichtig, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, zu mitentscheiden oder sich mitentwickeln, zum Teil sein von dieser Bewegung, zum dürfen mitreden. Und es geht auch nicht immer um Exzellenz. Das ist eigentlich auch sehr ein spannender Punkt. Ja. Es geht nicht darum, die besten RednerInnen zu haben, die dann vorne stehen und etwas erzählen, sondern es geht darum, möglichst alle dazu auszubilden, sprachfähig zu werden und können dort, wo sie sind, etwas sagen. Und das ist viel, viel wichtiger, als jetzt irgendwie eine super charismatische Rede zu haben.
Ja, und wirklich, das betonen sie, es geht darum, dass möglichst viele Leute auch reden können, auch schon damit einfach die ganze Vielfalt auch vom Leib von Christus zur Geltung kommt. Nicht nur Leute, die wie du und ich sehr gut ausgebildet sind im öffentlichen Reden, sondern unsere Aufgabe wäre es dann mehr Leute auch auf die Bühne, also wenn man mal so will, reden zu bringen, die dann vielleicht weniger ausgebildet sind, vielleicht auch weniger gut sind als wir, aber die eben etwas zu sagen haben und das bringen, möglichst klein ins Kleine reinzugehen.
Und das bedeutet halt wirklich, dass man muss Kontrolle abgeben.
Ja.
Und bereit sein, dass in dem Sinn Fehler passieren oder halt einfach, dass Sachen nicht die gleiche Qualität haben, wie wenn man das jetzt selber lang hätte vorbereiten und dann durchführen, sondern einfach es ist wichtiger, dass Leute aktiv können partizipieren können, als dass der Outcome jetzt fehlerlos ist.
Ja. Makromanagement statt Mikromanagement, sagen sie, Leute wirklich auch bevollmächtigen. Ja, das sind ja immer so die Ausdrücke. Also Leute freisetzen, das, was ihnen steckt. Und natürlich muss man so etwas auch managen, je nachdem auch mit einer zentralen Organisation, aber dort wirklich ihnen grosse Freiheit geben. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, dass sie sagen, Funktion über Titel. Oder ich als Pfarrer habe einen Titel, ich bin Pfarrer. Aber sie sagen, das ist sehr lustig gewesen, durch Paulus, der hat sich nie Apostel Paulus genannt. Der Titel hat er sich nicht genannt, sondern wenn schon, hat er sich, und das ist interessant, also Galaterbrief, Römerbrief, sagt er, Paulus, ein Sklave Jesu Christi, oder auch Paulus, ein Apostel. Also er tut sich dort nicht mit dem Titel Apostel Paulus definieren, sondern mit seiner Funktion. Paulus, ein Apostel Jesus Christus. Also das habe ich schon einfach nur, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Keine Titel, sondern Funktionen. Das bedeutet auch, dass man nicht leitet mit Titel, sondern mit Funktionen. Also, das haben wir in der jungen Kirche schon seit Jahren so praktiziert. Es ist nicht so wichtig, was die Leute für einen Titel haben, sondern was sie für eine Funktion haben. Ob sie etwas beizutragen haben, ob sie Einfluss haben, die Leute sollten dann am Tisch sitzen. Und wenn wir es schon vom Tisch sitzen haben, das habe ich auch sehr spannend gefunden, dass sie sagen, der Tisch, wo man dann dran sitzt und über Sachen redet, der sollte ruhig, rund sein und nicht eckig. Also quasi, ein eckiger Tisch ist ein Symbol für eine Sitzung, für eine Vorstandssitzung, aber sollte eigentlich ein Kreis sein. Und der Leader von der Sitzung sollte nicht oben sitzen, sondern irgendwo im Kreis. Natürlich, jetzt, wir haben keine runden Tisch, wir haben trotzdem eckige Tisch. Aber ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, wo wir noch zusammen geschafft haben. Ich tue seit Jahren regelmäßig, wenn ich an einen Ort komme, wo ich die Sitzung leite, sitze ich nicht dort an, wenn es klar ist, dort ist oben, sitze ich nicht dort an, sondern an einen anderen Ort. Natürlich muss ich als Sitzungsleiter schauen, dass ich quasi wie eine Art alle im Griff habe, damit ich auch sehe, wer jetzt noch irgendwie quasi will, etwas sagen und ihm das Wort geben oder was auch immer, weil ich leite ja die Sitzung. Aber ich tue bewusst nicht oben an sitzen, sondern irgendwann. Einfach als Symbol. Und der Punkt, interessanterweise, was ich quasi wie eine Art intuitiv gemacht habe, tun sie ausführen, was sie sagen, Sitzungen sollten im Kreis stattfinden.
Ja. Ja, jetzt haben wir mega viel darüber geredet, dass das alles ganz anders ist, als dass unsere reformierte Kirche funktioniert. Was würdest du sagen, Lukas, können wir denn jetzt mitnehmen für unsere reformierte Kirche?
Du, darf ich noch auf etwas zurückkommen? Das habe ich einfach lustig gefunden. Erzähle ich kurz. Sie bringen dort die Exponential Church Planting Network, wo von 5 Arten von Kirchen redet. Und das hatte ich einfach lustig gefunden, darum erzähle ich das. Quasi, es gibt erstens schrumpfende Kirchgemeinden und es gibt stagnierende Kirchgemeinden. Und die Botschaft, die diese beiden Arten von Kirchen an die Leute haben, die sagen sie zu den Leuten, bitte bleibt. Das ist ja der Status von unserer Landeskirche. Nachher sagen sie, gibt's Kirchgemeinden, die wachsen durch Addition, indem sie Leute rufen und dann grösser werden, dort ist die Botschaft an die Leute, bitte kommt. Und dann gibt es eben die Starfish, die Seestern, Kirchgemeinden, die wachsen, indem sie sich vervielfältigen oder vervielfältigen in mehreren Stufen und denen ihre Botschaft ist, bitte gönnt. Und das habe ich wirklich lustig gefunden. Also natürlich nicht gönnt und gönnt weg vom Glauben und so weiter, sondern gönnt und gründet in eurer Welt Mikrokirchen gründen, redet von Gott, rufen die Leute in die Nachfolge und prägt auch die Gesellschaft. Aber jetzt zurück zu dem, was du gesagt hast, wegen was wir jetzt hier davon können nehmen. Ich meine, wir sind Pfarrer, wir sind Landeskirche. Meine Kirchgemeinde kann nicht zu einer Seestern-Kirchgemeinde werden, das ist ganz klar. Aber was wir, glaube ich, können, ist dort in die Richtung gehen, von dem, was sie eben Hybrid nennen, von dem, dass wir manche Aspekte davon übernehmen. Also probieren, die Autorität abzugeben, probieren auch den Leuten, die Erlaubnis zu geben und Ermutigung, um wirklich selbstständig zu wirken. Nicht einfach zu kommen, sondern in ihrem Umfeld zu wirken, dass wir auch, je nachdem, in einzelnen, glaube ich schon, können wir in einzelnen, wir haben es ja gehabt von Fresh Eggs, in einzelnen Aspekten der Kirchgemeinde, können wir viel stärker noch in Richtung Seestern gehen, wo wir den Leuten grosse Autonomie geben und sie einfach machen lassen. Also, je nachdem, Jugendhauskreis, dass sie wirklich eine grosse Autonomie haben. Unsere junge Kirche, die schafft in vielerlei Hinsicht sehr selbstständig, wo sie nicht Rücksprache nehmen mit uns, sondern ihr eigenen Glauben leben. Und das, glaube ich, schon kann man in Teil von unserer Landeskirche kann man so Prinzipien, auch Führungsprinzipien anwenden.
Mhm. Und halt wirklich auch, dass, das ist dort auch im Gespräch mit dem Bernhard Jungen ein Thema gewesen, in der letzten Staffel, oder vorletzten Staffel, dass er gesagt hat, die Leute nicht reinsaugen in die Kirche, sondern sie freisetzen, dass sie an dem Ort, wo sie sind, können Kirche leben. Und das muss ja nicht sein, dass es dann direkt so ein Netzwerk von Kirchengemeinden gibt, aber einfach so die Haltung von, es ist gut und wichtig, wenn die Leute nicht ihren ganzen Kalender füllen mit Kirchensachen, sondern wenn sie auch können irgendwo präsent sein im Leben und dort mit Leuten unterwegs sein und dort ihren Glauben in dem Sinn leben.
Ja. Und dann, was Führung angeht, glaube ich schon auch, dass es unsere Aufgabe ist, zum Menschen aufzubringen, ein Podium zu geben, dass sie sich auch öffentlich können, zum Glauben äußern, dass wir auch die Kanzel nochmal frei machen für jemand anderes, wobei ich gehe eigentlich normalerweise gar nicht auf die Kanzel, aber egal. Und dass wir Leute aufbauen, dass sie wirklich auch etwas zu sagen haben. Also ich finde, man kann von diesem Buch sehr viel eigentlich mitnehmen, auch für uns als reformierte Landeskirche.
Ja, wenn jetzt ihr das Buch wollt lesen, aber vielleicht nicht so Zeit habt, um das ganze Buch zu lesen, dann dürft ihr auch eine Zusammenfassung davon lesen, die Lukas geschrieben hat. Die findet ihr in den Shownotes. Und auch vom Buch Underground Church gibt es noch einen kleinen Auszug oder eine kleine Zusammenfassung. Nochmal den Hinweis auch auf unseren Newsletter. Wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, und dann kommt ihr jedes Mal ein E-Mail über mit einer kleinen Zusammenfassung von dem, was in der Episode wird kommen, damit ihr wisst, ob es sich lohnt, zum Einschalten.
Ja gut, dann ist das jetzt also gesehen in Staffel 8, Episode 4 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschaltet. Give me love.